Vielen Dank, Herr Schäfer, für die sehr freundlichen Einleitungsworte. Auch von meiner Seite guten Tag und grüß Gott in die Runde. Ich freue mich sehr, hier heute diesen Input halten zu können. Das ist für mich sehr spannend, weil in der Regel haben wir etwas andere Adressaten. Das sind in der Regel, die Hans-Böckler-Stiftung ist die Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbundes und seiner Mitgliedsgewerkschaften. In der Regel beraten wir Betriebsräte, Arbeitnehmer, Aufsichtsräte. Wir versuchen, also wir sind sowas wie der wissenschaftliche Arm der Gewerkschaften. Wir tun in unserer Stiftung, haben selber zwei Forschungsinstitute. Wir vergeben Forschungsprojekte. Das ist der Bereich, für den ich auch zuständig bin. Also ich betreue die Forschungen, die rund um das Thema Industrie 4.0 bei uns ablaufen. Das sind in der Regel dann Lehrstühle, Institute, beratungsnahe Forscher, die für uns hier Fragen der, in dem Fall auch der Industrie 4.0, der Digitalisierung der Arbeitswelt bearbeiten. Herr Schäfer hat schon angedeutet, was so die Agenda heute ist. Ich werde nicht nur die Auswirkungen auf Arbeit und Beschäftigung darstellen, sondern auch versuchen, Ihnen so ein paar Charts so ein bisschen unseren Ansatz näher zu bringen, den wir, da meine ich jetzt die Hans-Böckler-Stiftung zuvorderst, aber in enger Kooperation eben auch mit unseren Gewerkschaften und den Kollegen aus den Gewerkschaften und Betriebsräten, wie wir eben versuchen, sage ich mal, hier das Thema so zu gestalten, ein Stück weit vielleicht auch zu bändigen, sodass es eben positiv für die Beschäftigten auch wird und eben nicht die negativen Szenarien eintreten. Meine Grundfrage ist ja Industrie 4.0, ist das eine Revolution, ist das eine Evolution? Da werde ich am Anfang ein paar Worte dazu sagen. Ich denke, dass da haben sich auch viele Wissenschaftler etwas die Köpfe heiß geredet. Ich glaube, so richtig weiter bringt uns dieser Streit nicht, was es denn nun ist, was da passiert, sondern eben viel wichtiger aus unserer Sicht, und da gehe ich eben nachher auch stärker dann drauf ein, wie können wir das eben gestalten. Der Begriff, das ist sehr gut nachvollziehbar, wie der entstanden ist. Der ist eben nicht entstanden als im Prinzip als ein Marketing-Label, als eine Verdichtung eines Konzeptes, das im Kontext einer wissenschaftlichen Politikberatung entstanden ist. Da haben sich von der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, Forschungsunion und ein paar Industrieverbände zusammengesetzt und sollten im Auftrag der Bundesregierung überlegen, wie man eben die deutsche Industrie modernisieren kann. Das ist sozusagen das, was dahinter steckt. Dazu wurden dann eben Konzepte, Broschüren, Visionen entwickelt. Das Ziel ist ganz klar und deshalb auch erstmal Industrie 4.0, Modernisierung beziehungsweise Wettbewerbsvorteil für den Standort Deutschland zu formulieren, dort neue Märkte zu kreieren. Ganz klar die Ausrüstindustrie, also im Kern der Maschinenbau, stand da im Vordergrund. Das Ganze ist eingebettet auch mit dementsprechenden Fördermitteln, digitale Agenda der Bundesregierung, Hightech-Strategie der Bundesregierung, wo eben auch viele Forschungsmittel reinfließen. Dieser Begriff hat auch für diejenigen, die den kreiert haben, hat dann eine wahnsinnige Karriere hingelegt. Also der ist inzwischen auch Industrie 4.0, ist inzwischen auch im Ausland wie China ein Begriff. Da wird sehr stark jetzt inzwischen drauf geschaut. Da werden auch Leute aus den Gewerkschaften, die sich damit beschäftigen, aus der Hans-Böckler-Stiftung werden eingeladen und gefragt, was passiert da eigentlich bei euch? Ja. Interessant ist auch, dieser Label war einerseits sehr gut, weil er Dinge auf den Punkt gebracht hat, ja, also im Sinne von, da passiert was Neues, ja, und auf der anderen Seite aber sich erstmal natürlich in vielen anderen Wirtschaftsbereichen viele Leute damit nicht identifizieren konnten, auch im Dienstleistungsbereich, auch in Industrie, zum Beispiel in der Prozessindustrie, weil die immer gesagt haben, das ist der Maschinenbau. Inzwischen sieht man da sehr viel weiter, dass man inzwischen sagt, nee, das ist eigentlich der Megatrend der Digitalisierung der Wirtschaft und auch der Gesellschaft. Ja, das ist ja auch das Thema, was ja auch gestern schon sehr stark angeklungen hat. Also wir leben hier in einem Megatrend und dementsprechend, sage ich mal, benutzen wir eher den inzwischen den Label, sagen, wir reden von Digitalisierung und Arbeitswelt und weniger Industrie 4.0. Ich beschränke mich heute eben aber meistens auf das, was ich sage, allermeistens auf die Industrie. weil wir nachher auch noch einen Vortrag im Dienstleistungsbereich haben, sodass sich das, glaube ich, gut ergänzt. Das ist sozusagen, was heißt das für Null? Das hat Herr Schäfer schon gesagt, deshalb will ich da nicht weiter drauf eingehen. Ich möchte nur noch mal kurz den Topos Revolution. Das ist interessant, wenn man jetzt mit den Informatikern in der Informatikwissenschaft, die betont sehr stark den revolutionären Charakter, der da mit der Digitalisierung auf uns zukommt, während wenn man mit Arbeitssoziologen oder auch Ingenieurwissenschaften redet, die sagen, naja, das ist eine Digitalisierung, ist ein Prozess, der hat bei 3.0 allerspätestens irgendwann in den 60er, 50er, 70er Jahren angefangen. Und das, was wir erleben, ist im Prinzip eine neue Stufe und von der Logik eher eine Evolution. Und das wird auch, bis es sich durchsetzt, viele Jahre dauern. So, das sind so im Prinzip die Linien. Wie gesagt, ich finde, dass ob das jetzt das eine oder das andere ist, hängt ein bisschen von der Sichtweise ab. Ich finde es nicht besonders, wir brauchen das jetzt heute nicht endgültig klären, was es ist, aber ich denke, man sollte das doch einfach mal kurz gehört haben. Mein nächster Punkt, die Kernelemente der Industrie 4.0, was ist das eigentlich? Und auch da sind schon ein paar Worte angesprochen worden. Der wichtigste Punkt ist das Stichwort Vernetzung. Und Vernetzung gibt es hier in zwei Versionen. Das eine, das ist hier dargestellt, ich will da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Ich lasse Ihnen auch gerne die Folien hier, das heißt, die können dann eben später auch nachgeguckt werden, dann kann man nochmal im Eingucken. Das eine ist sogenannte horizontale Vernetzung, das ist also über Wertschöpfungsketten hinweg. Das ist jetzt hier einfach mal ein Beispiel aus der Ernährungsindustrie. Gibt es da irgendwo? Ah, ja, hier. So, und man sieht hier, ne, das ist hier wird sozusagen das Rohprodukt erstellt in der Landwirtschaft. Es wird hier industriell verarbeitet und wird dann hier im Einzelhandel dann verkauft. Das ist ja das Übliche, ja. So, und hier ist eben die Wertschöpfungskette, hier ist dann jeweils auch eine Logistik dahinter, ja. So, und die Vernetzung ist jetzt so, dass man eben sagt, zukünftig werden hier Milchchargen kriegen schon einen Chip, ja. Dadurch werden dann sozusagen die Kontrolle und die Bearbeitung auch rationalisiert in der Logistikkette, genauso auch in der Produktionskette. Und sozusagen ist die Milch immer gemarkert, zum Beispiel mit einem Chip, ist immer nachvollziehbar, wo das liegt, bis hin eben über die Logistik dann wieder in dem Einzelhandel bis zum Abverkauf, wo dann an der Scannerkasse sozusagen das Joghurt oder der Packung Milch abgekauft wird. Und das Interessante ist jetzt, also so rumlaufen die Waren und die Daten werden dann hier in die andere Richtung zurücklaufen. Dann spätestens, wenn das hier verkauft ist, kann hier vorne, ohne dass irgendein Mensch dazwischen geschaltet ist, hier ein Impuls gegeben werden, sag ich mal, beim Bauer und sagen, du musst jetzt so und so viel Liter Milch an deine Sammelstelle abliefern. Wenn hier weniger verkauft wird, keine Ahnung, weil Urlaubszeit ist oder sonst was, kriegt er dementsprechend schon das Signal, du musst hier viel weniger abliefern. Also das ist so grob eine Wertschöpfungskette hinweg. Wie gesagt, man kann sich vorstellen, dass hier gerade in diesen Schnittstellen ja auch gerade im Logistikbereich auch immer Menschen sind. Das ist zum Beispiel alles eine Möglichkeit zu rationalisieren. Das ist eben nur hier angedeutet. Der zweite Punkt, das nennen wir die sogenannte vertikale Vernetzung. Das ist einfach auch mal ein Schaubild eines Fraunhofer-Institutes. Und dann sieht man hier eben, ja, das ist dann in der Produktion selbst, ja, wo dann einzelne Bauteile, Rohteile, Rohling etc. auch schon gemarkert werden mit einem Chip unter Umständen, in dem genau drauf programmiert ist, an welcher Maschine das Teil wie bearbeitet werden muss, ja. Und dann eben läuft das Teil durch und da ist eben auch ein Stück weit ja auch so eine Rationalisierungsautomatisierung, eine weitere Automatisierungsidee dahinter, auch da dementsprechend, dass dann eben weniger menschliche Arbeit erforderlich ist. Das führt auch dazu, dass dann Maschinen eben einzelne merken, wenn das Magazin leer wird und so weiter, ja, können die Maschinen dann alles daran erkennen, dementsprechende Technologien und können dann eigenständig aus Lager Einzelteile nachstellen, bis hin eben, dass wenn es am Wochenende Aufträge gibt, auch da gibt es schon konkrete Anwendungen, dass das sozusagen von der Maschine aus dann in Schichtpläne fließt oder in Anforderungen an Arbeitskraft, die wiederum dann über das Computerprogramm hinterlegt ist, welche Beschäftigten wann ungefähr können und dann eben auf Abruf, ja, dass dann sozusagen die Maschine den Abruf auf Arbeit dann eben sozusagen die Arbeit bestellt, ohne dass da Menschen dazwischen geschaltet sind. Da gibt's, das ist die Programme, die sind inzwischen auf dem Markt, werden anwendungsnah getestet. Das ist also alles prinzipiell möglich. Ein weiteres Kernelement sind die sogenannten, auch das ist ein Schlagwort, wo vielleicht schon viele von Ihnen gehört haben, die sogenannten cyberphysischen Systeme. Das ist eben das Virtuelle, dass die EDV-Welt und die physische Welt ein Stück weit zusammenrücken. Das sieht man hier, das mit zwei Stück, das ist, die kennen die meisten, das sind sowas wie Datenbrillen, ja, wo dann zum Beispiel Leute, die von mir aus hier, das ist eine Lagerarbeit, die im Lager arbeiten und die dann eben nicht mehr mit einer Liste rumlaufen, die vorausgedruckt wird, sondern die eben auf die Brille projiziert kriegen, pick aus der Kiste drei Teile, pick aus der Kiste vier Teile raus und dann gehst du am besten nicht rechts ums Regal rum, sondern links ums Regal, weil du dadurch eine halbe Sekunde sparst. Das ist sozusagen, das ist alles möglich, das ist auch kein Science Fiction, das wird heute auch schon so gemacht. Und das andere ist zum Beispiel hier, das ist jetzt, sag ich mal, so eine Steuerung einer Maschinenhalle von so einem Laptop oder Smartphone, ja, ist auch möglich. Auch da ist es überhaupt gar nicht mehr nötig, direkt vor Ort zu sein, sondern das kann man theoretisch auch von zu Hause aus machen. Ja, also das sind so ein paar Beispiele, wie sie heute teilweise auch schon im Einsatz sind. Weitere Kernelemente, das sind etwas, sag ich mal, so die etwas mehr Hardware. Ne? Das, auch da sind verschiedene Dinge vorstellbar. Wir haben gestern Abend schon den Film mit den Robotern gesehen. Die Roboter in der Industrie sehen natürlich nicht humanoid aus, aber das sind genau diese Technologien, diese Sensitive, ne, dass die auf Berührung sehr sensibel reagieren und an Menschen nicht verletzen wollen. Das ist genau sowas, was man hier sieht. Ja. Heutzutage, der klassische Industrieroboter ist hinter dem Käfig, ja, der ist also abgekapselt vom Mensch, da kommt es auch ab und zu immer wieder mal zu tödlichen Unfällen. Heute, wenn man Industrieroboter, KUKA ist ja Weltmarktführung, eine Firma aus Süddeutschland, inzwischen haben die Chinesen aufgekauft, genau, das stimmt. Das sind also eine neue Robotergeneration, die kollaborativ mit den Menschen zusammenarbeiten können, die Menschen unterstützen können, auch bei Hebegeschichten, um da eben Kraft zu sparen und körperliche Belastung einzusparen, oder wenn es Dinge geht, die sehr, sehr, sehr feinmotorisch sind und da vielleicht auch Vorteile haben. Ja, das andere ist, ein anderes Beispiel ist der sogenannte 3D-Druck. Auch das war ja gestern auch ein Thema. Auch hier ist eine Technologie, die diffundiert, die aber, muss man auch deutlich sagen, im Moment noch nicht in der breiten industriellen Anwendung zu finden ist, sondern eben eher, sag ich mal, noch auf so einer, ja, sehr, wenn dann individuellen Ebene noch unterwegs ist. Oder Einzelbauteile vielleicht in der Flugzeugindustrie oder so, aber noch eben noch nicht massenfertigungstauglich. Ein weiteres, auch ganz wichtiges Element, das ist, was unter allgemein Big Data und künstliche Intelligenz verstanden wird. Darum geht es eigentlich im Prinzip, ist es die Speicherung und Auswertung von riesigen Datenmengen, die auch bei den anderen Technologien, die ich gerade Ihnen schon vorgestellt habe, ja ständig anfallen. Also da fallen viele, viele Daten an. Und hier ist eben die Sache zu sagen, wir speichern die Daten, wir nehmen die Daten auf, ja, aber wir versuchen aus den Daten auch was zu machen. Und das ist sozusagen das, was unter künstliche Intelligenz, das sind eben die Algorithmen, die dahinter sind und eben auch immer sozusagen mit dem Fokus, wie können wir die Daten nutzen. Heutzutage ist es so in der Industrie 4.0, es fallen viel mehr Daten an und werden Daten gespeichert, als überhaupt genutzt werden können. Das heißt, die Unternehmen, auch das ist das, was uns sozusagen auch rückgemeldet wird aus den Betrieben, sie sind eigentlich auf der Suche da auch nach Geschäftsmodellen, was sie machen können, aber erstmal werden natürlich trotzdem die Daten, die angefallen werden, wenn möglich gespeichert. Und das ist die Frage, was ist daran jetzt wirklich neu? Das ist ja auch so ein bisschen die Diskussion, die ich vorhin schon angedeutet habe, weil alle diese Technologien sind ja jetzt nicht in den letzten paar Jahren entstanden, sondern haben viele Vorläufe über viele Jahre. Nichtsdestotrotz glauben wir schon, dass es einen Schub bei der Digitaltechnik gegeben hat, dass eben eine Leistungssteigerung hervorgerufen hat. Die Rechnerleistungen sind stark gestiegen, exponentiell, die Speicherkapazitäten auch. Die Bandbreite der Datenübertragung, was natürlich essentiell ist für Vernetzung, ist sehr stark angestiegen und auch die Miniaturisierung. Also sprich, letztendlich kann man damit sagen, je mehr das hier zutrifft, ja, desto eher wird das betriebswirtschaftlich auch sinnvoll, das einzusetzen. Ja. Und das ist natürlich auch mal ein wichtiger Punkt, ja, das darf man auch nicht vergessen, bei aller Technik-Euphorie oder wie man das auch bezeichnen will. Ja. Letztendlich haben in Unternehmen oft die Controller das Sagen und wenn sich eine Technologie betriebswirtschaftlich rechnet, dann wird sie eingesetzt, dann wird sie versucht eingesetzt zu werden. Wenn es nicht ist, dann eben nicht. Also da aber ich sage, das sind alles Punkte, wo wir denken, ja, das tritt so ein oder beziehungsweise das ist alles sozusagen Treiber auch, um da eben für eine breitere Diffusion zu sorgen. Ich denke auch, was wichtig ist, Industrie 4.0 ist erstmal ein Chiffre. Wie sich das in einzelnen Branchen und Unternehmen durchsetzt, ja, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Es gibt nicht die eine Industrie 4.0 Fabrik, auch wenn hier Prototypenfabriken, Lernfabriken etc. auch inzwischen in die Lande gestellt werden, sind wir der festen Überzeugung, dass in den einzelnen Unternehmen das sehr unterschiedlich sich durchsetzen wird. Das hängt ab, wie ist der Automatisierungsgrad, wie ist die Produktkomplexität, wo ist der Stand in der Wertschöpfungskette, was sind für Produktionstechnologien etc. vorhanden. Ja. Und die Diskussion um Industrie 4.0, was da auch ein bisschen verdeckt wurde, ist, dass es in vielen Branchen, vor allem auch im Dienstleistungsbereich, doch durchaus schon sehr durchdigitalisierte Branchen gibt. Banken, Medienbranche, da ist das weitgehend ohne öffentliche Aufmerksamkeit passiert. Wenn Sie heute angucken, wie Banken und Versicherungen arbeiten, da ist in dem Sinn, Anführungszeichen, auch eine, das kann man so sagen, Industrialisierung hat stattgefunden aufgrund der EDV. Es sind auch viele, viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Rationalisierung ist da stattgefunden und das eben ohne breite Diskussion und auch ohne, auch jetzt auch von Seiten der Gewerkschaft, muss man da auch ganz klar sagen, das ist da auch weitgehend ohne die Aufmerksamkeit passiert. Ich denke, ganz wichtig ist bei Industrie 4.0, und das sollte man sagen, was ist sozusagen das wirklich Neue, ja? Und das ist, ich denke hier, dieser Punkt, Verbindung von digitalen Geschäftsmodellen, das ist das, was ich vorhin schon versucht habe anzudeuten, in Verbindung mit vernetzten Produktionsmethoden. Das ist sozusagen, das wird der Kern sein von Industrie 4.0. Und da stecken auch dann, sage ich mal, das, was heute disruptiv oder Disruption bezeichnet wird, das wird so der Scheideweg sein von Unternehmen, schaffen die das, sozusagen hier auch ein Sprung, ja, schaffen die hier einen Sprung, auch durchaus gegen internationale Konkurrenz. Automobilindustrie ist da gerade ein sehr, sehr prominentes Beispiel. Also schaffen die das, hier auch, sage ich mal, neue Geschäftsmodelle im digitalen Zeitalter in ihr durchaus gut anerkannt gutes Produkt zu integrieren. Ja. Und wenn man es nicht schafft, besteht eben die große Gefahr, dass man dann eben nicht auf dem Weltmarkt eben gerade was ausrüstet, Industrie, da ist man im Weltmarkt, ne, da ist man in der globalen Konkurrenz, muss man sozusagen bestehen. Komme ich zu dem Punkt Auswirkungen von Industrie 4.0. Ich gehe zuerst etwas, sagen wir mal, auf die Beschäftigung, auf die quantitative Seite ein, das mache ich relativ kurz und eben im Nachgang möchte ich dann eben sozusagen mehr auf die qualitative Seite, auf die Arbeit, die Arbeitsprozesse eingehen. Wenn man jetzt anguckt, auch das geht ja mehr oder weniger fast tagtäglich durch die Presse, ist jetzt die Digitalisierung, ist die Industrie jetzt eine Wachstumschance oder ist sie ein Horrorszenario? Da haben wir verschiedene Deutungen und Prognosen. Es gibt durchaus auch Studien, Berechnungen, die sagen, ja, das ist eine Wachstumschance. Und wenn vor allem die deutsche Investitionsgüterindustrie, die greift, ja, dann und die richtigen Geschäftsmodelle entwickelt, da wird durchaus mit einem Beschäftigungsaufbau von durchaus mehreren hunderttausend Beschäftigten prognostiziert oder eben dementsprechende Wachstumsraten. Ja. Dagegen, das sind eben auch Studien, das ist dann sozusagen mehr oder weniger das Horrorszenario, wo dann eben davon ausgegangen wird, naja, wir gucken mal, was die Technik kann und wenn die Technik menschliche Arbeit ersetzen kann, dann wird sie das eher kurz- und mittelfristig auch tun, also sind also die Arbeitsplätze, die wegfallen. Und da gibt es eben Berechnungen, Studien, die eben dann sagen, ja, da fallen bis zu 59% der Arbeitsplätze in Deutschland, 50% in Amerika. Das wird dann auch national immer etwas unterschiedlich, weil die ja unterschiedliche Arbeitssysteme und Arbeitsmodelle und Berufssysteme haben. Also da fliegt sozusagen die Hälfte der Arbeitsplätze weg und die sind dann sozusagen 1:1 ersetzt durch Maschinen und diese Arbeit ist dann erstmal weg. Ja. So, für uns ist jetzt diese Diskussion, ja, wir müssen uns natürlich auch beschäftigen, ne, was passiert da, wo sind da die Verschiebungen, aber sage ich mal, auf so einer Ebene ist die für mich nicht sehr viel weiterführend. Ich sehe bei beiden Szenarien Skepsis angebracht, sowohl bei dem sogenannten Anführungszeichen Horrorszenario, als auch bei den beiden steckt häufig so ein Stück weit Technikdeterminismus dahinter, das heißt sozusagen die gute Technik, Anführungszeichen gute Technik, wird sich durchsetzen, ja, dass sozusagen die Vision an Technik, was da alles möglich ist, ja, wird auch 1:1 umgesetzt werden. Das hat es auch in der Geschichte nie so gegeben, dass sich die Visionen durchgesetzt haben. Die werden immer gebrochen durch Organisation, durch wirtschaftliche Notwendigkeiten, durch menschliche Vorlieben etc. Also das wird wie gesagt, auch da glaube ich nicht, dass sich das 1:1 umgesetzt wird. Ja. Nichtsdestotrotz, und das nehmen wir heute auch schon wahr, sage ich mal, dass diese Aggregatzahlen, verlieren wir im Endeffekt in der Volkswirtschaft Arbeitsplätze oder nicht? Vielleicht, wenn das 0:1, 0:0 rausläuft, heißt es ja trotzdem nicht, dass sich trotzdem dahinter Dinge auch verändern. Ne? Also, dass dann Arbeitsplätze wegfallen, neue Arbeitsfelder entstehen und so weiter und so fort. Ich denke, das wird so sein und das wird auch eine wichtige Aufgabe, sage ich mal, für Gewerkschaften, für Betriebsräte sein, hier sozusagen hier den Strukturwandel zu begleiten. Ist auch heute schon so, dass circa 1 Million Arbeitsplätze in Deutschland jedes Jahr verschwinden, aber auch neue entstehen. Ja, also sozusagen, oder dazu ein paar mehr entstehen. Also wir haben heute schon einen Arbeitsmarkt, wo sehr viel passiert. Ich denke, eine wichtige Botschaft, es steckt aber trotzdem dahinter, bei diesen ganzen Berechnungen, und zwar, das habe ich vorhin schon angedeutet, dass bislang war ja von Rationalisierung und Automatisierung hauptsächlich, ja, die Handarbeit, Blue Collar, die Industriearbeit betroffen, die wurden rationalisiert. Und es ist ein Stück weit das erste Mal, wie gesagt, mit der Bankensache hat sich das schon angedeutet, dass eben auch Angestelltenarbeit sehr viel stärker wie früher von Rationalisierung und Automatisierung betroffen sein wird. Und das vor allem gerade in so einem Bereich mittleres Qualifikationssegment, Sachbearbeitung. Ich glaube, hier sind die Gefahren sehr real. Das ist wirklich, wo man drauf gucken muss. Genau, hier nochmal ein Stück weit zusammengefasst, jetzt auch nicht nur auf die Quantität, sondern auch auf die Qualität von Arbeit. Auch hier gibt es durchaus Protagonisten, die sowohl das eine als auch das andere vertreten. Die einen sagen eben, ja, das ist eine Chance, eine optimistische Schicht. Es wird zu einer Aufwertung von Arbeit und steigenden Qualifikationen kommen. Die Autonomie und die Selbstorganisation werden sehr viel höher und auch Work-Life-Balance und lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle werden im Zeitalter der Digitalisierung leichter. Das andere ist die pessimistische Sicht. Wir sagen, Abwertungen, die Qualifikationen werden abgewertet. Gerade diese mittleren Tätigkeiten, wie ich es angedeutet habe, werden verschwinden. wir haben hier Kontrollpotenziale von Arbeit, der gläserne Beschäftigte wird Einzug erhalten und es wird sowas wie ein digitaler Taylorismus geben, wo dann eben sehr stark auf entgrenzte Arbeit gesetzt wird. Crowdworking, werde ich gleich nochmal was dazu sagen, in der nächsten Folie. Auch wenn das so zur Zeit schon ist, also zur Zeit, wie ich schon angedeutet habe, so ist, also diese Themen werden sehr stark, so nehmen wir das wahr, in einer sozialpartnerschaftlichen Form, in einer tripartistischen Form zusammen. Es gibt Plattformen, es gibt Arbeitskreise, es gibt Dialogprozesse, Arbeit 4.0 beim Bundesarbeitsministerium, wo eben versucht wird, genau hier Antworten zu finden. Ja. Glauben und auch Gewerkschaften im Gegensatz zu anderen sozialen und arbeitspolitischen Veränderungen 20 Jahre davor sehr stark, sehr eng eingebunden sind. Ja. Glauben wir trotzdem, dass es arbeitspolitische Konfliktachsen gibt. Und die habe ich hier eben mal aufgeführt. Es gibt auch, und auch das sollte man nicht da außen vor lassen, durchaus auch eine Deregulierungsagenda von Arbeitgeberseite, die mit dem Argument sagen, naja, wir müssen im digitalen Zeitalter viel schneller und flexibler sein und daher, sag ich mal, Regulierungskorsetts abstreifen, wie ein arbeitsenges Arbeitszeitgesetz oder sehr strenge Mitbestimmungsregeln im Unternehmen. Das hindert uns, flexibel und schnell reagieren zu können. Das muss also irgendwie gelockert und flexibler werden. Ne? Also von daher ist sozusagen dieser kooperatistische Ansatz, den wir durchaus sehen, durchaus, würde ich sagen, Stück prekär. Das sind aus unserer Sicht die Konfliktachsen, die wir haben. Das erste, Sozialstatus und Beschäftigungsverhältnis. Da spielt das Thema Crowdsourcing, Crowdworking eine Rolle. Für diejenigen, die da noch nicht so viel drüber gehört haben, das bedeutet, dass in der Regel Unternehmen Arbeitspakete in ganz kleine Pakete schnüren und sagen, wir haben Arbeitsauftrag, setzen das eben dann meistens auf eine Plattform ins Internet und sagen, ihr dürft euch darauf bewerben, dieses Ding zu bearbeiten und wenn ihr den Zuschlag erhalten habt, dann kriegt ihr so eine Art Stücklohn. Das sind manchmal kleine Bildrecherchen oder sonst irgendwas von ein paar Cent bis etwas vielleicht größere Programmieraufträge. Das ist also beliebig skalierbar, ja. Das ist dahingehend sehr attraktiv für Unternehmen, weil das eben nicht Beschäftigte, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sind, sondern das sind Selbstständige, ne, die so natürlich auch ein bisschen der Mythos, die das gerne machen, die das in Freiheit machen, die das auch in Thailand am Strand machen können. Ja, wenn sie brauchen nur den Internetzugang, das kann man überall machen. Das ist die schöne neue Welt der Arbeit. Ja, das Werkverträge, genau, das Werkverträge, das ist etwas, was die sind in der Regel im Unternehmen dann selbst tätig. Also die sind dann bei Werkverträgen sind die oft physisch anwesend, gerade bei Entwicklungsdienstleistungen oder so. Das ist, sage ich mal, für uns aus Seiten der Gewerkschaften leichter handelbar, weil da sind die Leute greifbar. Crowdworking, Crowdsourcing, ist es relativ, sind die Leute irgendwo und genau, und die sind in der Regel nicht in der Gewerkschaft, aber inzwischen gibt es ja auch Angebote von Gewerkschaften, muss man sagen, hier so eine Art Community bildet, weil die Leute, da gibt es dann, die Leute werden dann auch bewertet, ne? Die werden dann gerankt, bewertet, ob die jetzt das gut gemacht haben oder nicht, ja, und dementsprechend rutschen die dann bei der Auftragsvergabe weiter oben, weiter unten hin, also das ist sehr wettbewerblich und genau, also das ist also sozusagen ein arbeitspolitisches Kampffeld, Outsourcing, Crowdworking, da gibt es durch die Digitalisierung einfach neue Mittel und Wege, das Thema ist an sich nichts Neues, aber es gibt einfach neue Mittel und Wege, wie man das einfacher mit weniger Transaktionskosten durchführen kann. Und dadurch wird es betriebswirtschaftlich wieder sinnvoller, dadurch gehen wir davon aus und ich stelle mir auch fest, wird das durchgesetzt. Das nächste Thema, auch so die Plattformgeschichten gehören da auch dazu, also Uber, Airbnb, die sich also nicht drum scheren, ne, ob die Leute sozial abgesichert sind, die Dienstleistung anbieten, sondern Hauptsache, die Dienstleistung wird angeboten, dafür gibt es einen Lohn und mit dem Rest haben wir nichts zu tun. Also der soziale Schutz, den eben ein Beschäftigungsverhältnis bietet, ist da nicht vorhanden. Da kann man immer fragen, ist das jetzt alleinige Aufgabe von Tarifpartnern, von Unternehmen oder muss da eben auch sozialpolitisch was gemacht werden? Wir glauben, es ist beides. Ja. Aber können wir vielleicht gleich nochmal in der Diskussion auch drauf eingehen. Das nächste Thema ist Arbeitszeit, das Thema Zeit. Auch das ist jetzt arbeitspolitisch eine olle Kamelle. Ja. Auch da hatten wir uns, seitdem es industrielle Arbeit gibt, ist es auch immer ein Kampf um die Zeit. Ja. Ich glaube, es gibt hier durch die Digitalisierung eine neue Dimension. Und zwar ist es die Entkopplung von Arbeitsort und Arbeitszeit. Das ist also sozusagen mit dem Computer, mit cyberphysischen Systemen muss man nicht mehr im Betrieb, nicht im Vorort sein, sondern man kann viele Tätigkeiten überall ausführen. Das ist dann oft unter dem Stichwort mobile Arbeit gefasst, ja. Was auf der einen Seite Vorteile für die Beschäftigten bringt, da sie jetzt vielleicht auch Work-Life-Balance oder gewisse private Sachen, private Anforderungen und Berufstätigkeit mal besser übereinbringen können, weil sie dann auch mal abends noch von zu Hause arbeiten können und dafür dann schon nachmittags nach Hause gehen konnten, um dann vielleicht den Kindergeburtstag oder sowas zu feiern. Nichtsdestotrotz ist das auch immer deshalb gefährlich, weil wir darauf auf der anderen Seite auch immer das Thema Entgrenzung sehen. Das heißt also, wann ist Arbeit, wann, also sozusagen diese Grenze wird immer fließender. Ja? Das geht dann über in das nächste Thema, dass dadurch, dass das Arbeit fließender wird, dass man theoretisch jederzeit arbeiten kann und auch wenn mal der Kopf kein Ende findet, ja, ist auch ganz klar, überlegen alle Umfragen und Studien, der Arbeitsdruck und die psychischen Belastungen steigen an. Und werden auch durch die Digitalisierung zusätzlich angeheizt. Durch die ganzen digitalen Medien, auch das ist, darf man da nicht vergessen, ist ja ein höherer Kontrolldruck da. Das heißt, jeder, der am Computer arbeitet, hinterlässt natürlich digitale Spuren. Ne? Das heißt, wann er sich ins System einloggt und so weiter. Das teilweise, das ist bei Amazon so, dass dass sie mit ihren Handscannern, dass sie genaue Bewegungsprofile haben und wenn dann Beschäftigte, sag ich mal, ein paar Minuten stehen bleiben, ne, dann wird das wirklich registriert und dann gibt es ein sogenanntes Feedback-Gespräch, ja, und wird dann den Kollegen gesagt, das haben also Betriebsräte berichtet, dass das so ist, ja, wird den Kollegen gesagt, ja, was war denn da los und und das ist vielleicht erstmal freundlich, aber ist schon klar, ne, das wird dann sehr schnell auch unfreundlich, wenn es mehrfach vorkommt. Und also das ist sozusagen der Kontrolldruck, die Erreichbarkeit, die Ergrenzung, das sind einfach Punkte, die hier gesundheitsbelastend sind. Das schon angedeutet, Daten- und Leistungskontrolle, auch das ist im Prinzip so eine relativ klassische Frage der Arbeitsregulierung. Wem gehören die Daten, die anfallen? Na, da gibt es Betriebsvereinbarungen zum Datenschutz und so weiter und so fort. Wie werden diese Daten zur Leistungskontrolle eingesetzt? Ich habe schon angedeutet, die Anzahl der Daten, die anfallen im Arbeitsprozess, hat sich exponentiell erhöht, dementsprechend die Kontrollmöglichkeiten. Wir mit unseren klassischen Instrumenten, Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag, kommen da eigentlich nicht mehr nach. Wir können das nicht mehr im Einzelnen regeln. Ja? Und das ist ein großes, großes Problem. Oder wenn so eine Regelung abgeschlossen ist, ist die Technik in der Regel schon weiter. Weil solche Betriebsvereinbarungen dauern manchmal 1-2 Jahre. Das sind Aushandlungsprozesse, die manchmal mühsam, die zäh sind. Ja? Ist man da schon weiter. Also sprich, wir brauchen da wirklich neue Instrumente. Ja? Und da rutscht uns auch so ein bisschen was unter den Fingern raus. Ja. Genauso Leistungskontrolle. Beschäftigte finden es durchaus auch attraktiv, ja, dass du sagst, ja, wenn ich eine gute Leistung bringe, ist doch toll, wenn das wahrgenommen wird. Ja. Das ist auch erstmal ein ganz verständlicher Impuls, ja, zu sagen, ja, wenn ich gute Leistung bringe, soll es auch mal wahrgenommen werden. Dann geht das nicht unter im Allgemeinen. Ne. Auf der anderen Seite, die negativen Folgen haben wir gerade schon angesprochen. Ja, so. Das nächste Thema, Qualifizierung. Da ist man sich, sage ich mal, zwischen auch von Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerseite relativ einig, ja, wir müssen weiterbilden. Ganz klar. Also sowohl die Beschäftigten, es entstehen neue Anforderungen, höhere Anforderungen, vor allem was Kompetenzen, digitale Kompetenzen, aber auch soziale Kompetenzen angeht, ist auf jeden Fall weiter. Nichtsdestotrotz stellen wir halt in der betrieblichen Umsetzung immer wieder fest, wie mühsam das ist. Wenn es dann darum geht, werden die Kollegen denn auch freigestellt für eine Weiterbildung? Wer kommt denn überhaupt in den Genuss von Weiterbildung? Ne? In der Regel sind es im Matthäus-Prinzip, die schon gut gebildet, viele Kompetenzen haben, also White-Collar-Work, die Ingenieure, die Akademiker, die bilden sich weiter. Je weiter das runtergeht, desto weniger ist die Weiterbildung nach wie vor vorhanden. Und da gibt es eben auch viele kleine Kämpfer in dieser wichtigen Frage. Aber das ist letztendlich, glaube ich, auch entscheidend, wenn man, das muss funktionieren, wenn man sozusagen ins digitale Zeitalter übertreten wollen oder da eben, wirklich, sage ich mal, Unternehmen weiterentwickeln wollen, innovativ halten wollen, wird das nicht ohne Weiterbildung gehen. Genau. Letzten Punkt, ich weiß gar nicht, ich habe ein bisschen auf die Uhr gucken. Ne? Wir haben ein bisschen später angefangen. Dann kommen wir vielleicht, überlege ich gerade. So, das ist ein Ansatz. Ich bin gerade im Überlegen. Ich glaube, da können wir vielleicht in der Diskussion noch mal drauf eingehen. Also wir machen uns natürlich schon Gedanken, sage ich mal, wie können wir dieses Megathema, das wirklich auf verschiedenen Ebenen von Regulation, von Technologie auf uns zukommt, wie können wir das als sozusagen ein Gestaltungsansatz dahinterlegen, sozusagen, dass wir da für gute Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen sorgen. Ein Vehikel von uns ist das sogenannte soziotechnische System. Das ist, sagen wir mal, dieses Dreieck ist auch schon in der dritten industriellen Revolution sozusagen begründet worden. Das heißt, es gibt Technologien, es gibt eine Organisation, es gibt Menschen im Unternehmen. Ja? Und hier gibt es jeweils Schnittstellen. Und diese Schnittstellen, da kommt es drauf an. Ja? Also wir können in allen drei Punkten, können, sagen wir mal, Dinge gestaltet werden, können Dinge beeinflusst werden, so dass letztendlich, sage ich mal, gute Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen am Ende des Tages stehen. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Schnittstellen ein, da könnte ich Ihnen jetzt sagen, sozusagen, was da sozusagen die positiven Visionen dahinter stehen. Ich sage, wenn das interessiert, können wir das vielleicht am Ende machen, oder in der Diskussion. Hier, das sind so Szenarien, weil wir schon auch denken, wir müssen auch aus Arbeitnehmersicht, sage ich mal, positive Szenarien, auch im Sinne einer Technologieentwicklung, sozusagen entwickeln, weil, sagen wir mal, wenn die Technologien eingeführt sind, ja, dann sind die Technologien erstmal da und wenn wir dann anfangen zu verhandeln, dann können wir sozusagen vielleicht, wenn wir eine starke Gewerkschaft, eine starke Betriebsräte im Unternehmen haben, dann können wir vielleicht noch ein paar gute Randbedingungen vielleicht rausverhandeln. Viele anderen können es nicht so. Das heißt, wir müssen eigentlich mit vornherein hingehen und sagen, wir brauchen ein klares, ein gutes Leitbild, wie Arbeitsorganisation, wie Technologie gestaltet werden kann, sodass wir eben am Endeffekt nicht nur die Ausputzer der schlimmsten Auswirkungen sind, ja, Abfedern der schlimmsten Auswirkungen, sondern wirklich positive Visionen dagegen setzen. Das hier sozusagen, das ist so ein Leitbild, integrierte, flexible Arbeitsorganisation. Das heißt, die Digitalindustrie 4.0 bietet eben die Möglichkeit, dass verschiedene Ebenen, Steuerung und Kontrolle, Ausführung, dass sie viel stärker integriert werden. Dadurch müssen dann auch, sage ich mal, mittlere operative und untere ausführende Ebene müssen dann über Weiterbildung ein Upgrade erfahren, also müssen qualifiziert werden, um dann sozusagen etwas, vielleicht auch so ein Begriff sozusagen im Schwarm, dann gemeinsam mit den verschiedenen Ebenen im Unternehmen, die dann eben viel, wo die Grenzen sehr viel fließender sind, dann gute Lösungen finden. Das hier ist sozusagen ein Szenario, das wir nicht wollen, das sogenannte segmentierte Arbeitsorganisation, Polarisierung. Das heißt, das würde im Industrie 4.0 in Deutschland bedeuten, auf das, was sozusagen unsere Stärke ist, die Facharbeiter dünnen aus, weil das sozusagen die Maschinen übernehmen. Dann haben wir unten noch ein paar Leute, die, sagen wir mal, die einfach die Handarbeit machen, wo es sich einfach betriebswirtschaftlich nicht lohnt, hier das durch Technikeinsatz zu ersetzen, ja, die in der Regel natürlich dann auch sehr prekär und billig bezahlt sind. Und oben haben wir, oben aber, die, sag ich mal, so die dispositive Ebene, die planende Ebene, die wird eben ausgebaut, weil das sind dann so die Systemsteuerer, diejenigen, die das Design aufsetzen, die sozusagen, die entscheiden, welche technologischen Systeme zum Einsatz kommen. So. Und das ist sozusagen das dritte Szenario, das ist, sagen wir mal, das sozusagen auch ein Stück weit, da steckt das Horrorszenario dahinter. Die ganze Arbeit wird sozusagen nur noch durch Maschinen gemacht und es gibt eben nur noch so eine Kaste von Leuten, die eben diese EDV, die IT-Kompetenzen haben. Ja, diejenigen, die werden noch gebraucht und der Rest der Menschheit wird eben nicht mehr gebraucht. Ne? Und sozusagen, das halte ich jetzt auch aus der Geschichte her für eher unwahrscheinlich. Dieses Szenario halte ich für durchaus möglich. Ja. Und sagen wir mal, das ist das, wo wir sozusagen hinwollen. Genau, das führt das hier eben sozusagen, unser Upgrading-Szenario. Das sind einfach nochmal ein paar Dinge aufgeführt, wie eben Industriearbeit eben auch zukünftig attraktiv und akzeptiert sein wird. Auch im Zuge des der zurückgehenden Fachkräfte. Aber ich glaube hier, das brauche ich jetzt auch nicht, möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Genau. Dann machen wir noch zum kurz, das geht in 3 Minuten. Wir fragen regelmäßig Betriebsräte. Das sind Betriebsräte aus Unternehmen, die mehr als 20 Beschäftigte haben. Die werden von uns alle 2 Jahre werden die bei uns angesprochen und zu verschiedenen Themenstellungen befragt. Das gehen 2600 Datensätze ein. Wir haben dieses Mal in der aktuellen Welle natürlich auch einen Fragenblock zur Digitalisierung und Verbreitung eingesetzt. Und haben hier mal einfach nur mal, um so ein Bild zu gucken, sagen wir, die Diffundierung von Digitalisierung. Und das ist immer ganz interessant, da sind auch Dienstleistungen dabei. Das ist jetzt nicht Industrie, sondern das ist jetzt, sage ich mal, für die gesamte Wirtschaft. Und da sieht man, dass durchaus, man sieht hier, ne, Internet, Handy, Intranet, E-Mail, so. Wie weit, also es gibt im Prinzip keine Arbeitsstelle, die eben kein Unternehmen, das nicht irgendwie digitalisiert ist. Sag ich mal, das mit Industrie 4.0, wo wir hier sind, ist doch eher die kleine Menge an Unternehmen. Wir haben auch gefragt, welche Auswirkungen hat die Digitalisierung der Arbeit am Betrieb? Auch hier ist für uns interessant zu wissen, eine überwiegend negative Auswirkungen ist die Minderheit. Ja. Es gibt durchaus viele Unternehmen, die sagen, ja, das hat durchaus positive Auswirkungen. Da steckt dann alles drunter. Ne? Vielleicht Beschäftigungsaufbau, ne? Dadurch können sie Arbeitsbedingungen besser gestalten. Keine Auswirkungen, sozusagen, ne? ist aber auch ein nennenswerter Teil. Also ist auch eine wichtige Botschaft für uns, also im Sinne von Horrorszenario, alles wird schlecht. Ist im Moment so noch nicht angekommen. Weiterer Punkt ist, und das ist nochmal ein Punkt, das so ein bisschen auch unsere These, die ich vorhin schon angedeutet habe, auch sehr stark bestätigt, nämlich welche Beschäftigten sind von der negativen Auswirkung der Digitalisierung betroffen. Und siehe da, ja, sind vor allem Hochqualifizierte und Mittlere Qualifizierte betroffen und weniger die Geringqualifizierten und die Ungelernten. Ja. Ich denke, da steckt dahinter, die Automatisierung, Rationalisierungswellen der letzten Jahrzehnte sind hier schon durch. Ja. Und man ist heute an einem Punkt, wo man da fast eigentlich nichts mehr machen kann. Ja. Und sozusagen da, wo jetzt die Digitalisierung zuschlägt, ja, das sind die mittleren Qualifizierten. Hier geht es sehr stark um das Thema Beschäftigung. Was passiert mit den Arbeitsplätzen? Hochqualifizierte, das sind in der Regel, würde ich mal eher sagen, so Dinge wie Arbeitsbelastung, Erreichbarkeit, Entgrenzung für Arbeit, psychischer Arbeitsdruck. So. Das sind also sozusagen alles negative Beschäftigte. Das ist also ein sehr interessantes Bild, hat uns etwas, sage ich mal, in unseren Thesen auch bestätigt. Ne. Was auch noch für uns auch noch interessant ist, wie läuft das denn im Unternehmen ab, wenn digitale Technologien eingeführt werden? Auch hier muss ich sagen, ist das Bild eigentlich recht positiv. Es scheint sehr eher
eher sozialpartnerschaftlich abzulaufen. Also wenn man guckt, wie häufig missachtet der Arbeitgeber bei der Einführung digitaler Technologien die gesetzlichen Beteiligungsrechte. Nie und selten sind noch die zwei Drittel Mehrheit, manchmal häufig immer, also eher wenig. Also sozusagen hier, und das ist auch das, was wir durchaus auch in unseren Diskussionen, wo wir vielfältig betrieblich, überbetrieblich uns mit beteiligen. Also auch, sagen wir mal, die Unternehmerseite, auch die Arbeitgeberseite sind selber auf der Suche. Was sind die besten Wege? Was sind die Technologien? Wie können wir am besten das auch mit den Beschäftigten zusammen machen? Das ist ein Stück weit der Ausdruck. Beziehungsweise auch dieses Wissen, man ist eben auf die Beschäftigten auch angewiesen. Und ich glaube, das kommt da ein Stück weit raus. Das ist für uns aus Sicht der Gewerkschaften auch eine Chance im Sinne einer Gestaltung, wie ich sie angedeutet habe, einer positiven Gestaltung, dass am Ende des Tages eben die Digitalisierung für die Beschäftigten und nicht gegen die Beschäftigten gemacht wird. Wie es am Ende des Tages dann wirklich ausgeht, da sind wir vielleicht in 10, 20, 30 Jahren schlauer, ich weiß es nicht. Ich will damit nur andeuten, dass wir uns sozusagen eben ja, da Gedanken machen, dass wir eben auf einen positiven Weg kommen. Hier nochmal kurz ein paar Publikationen, für wen es interessiert. Wie gesagt, da sind auch Links hinterlegt. Wie gesagt, das gebe ich gerne weiter. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe gerne für Fragen zur Verfügung.
Ja, vielen Dank für den interessanten und inhaltsvollen Vortrag. Ich denke, es ist halt ein Thema, das viel Zeit bedarf, um da wirklich reinzusteigen. Aber Sie haben uns einen sehr guten Einstieg gegeben.
Ich hoffe es.
So, jetzt die Frage, wer hat Verständnisfragen? Vielleicht können wir Statements verschieben nachher auf die Arbeitsgruppen. Aber Verständnis erstmal. Otto?
Ja, Sie haben sich da zu den möglichen Folgen im Hinblick auf Wachstum und im Hinblick auf Arbeitsplatzverlust geäußert, haben Sie aber nicht sehr klar geäußert, wie Sie das bewerten. Also da frage ich Sie zurück, warum fehlt da die Klarheit?
Ja, weil ich Ihnen keine Studie entgegensetzen möchte oder weil ich nicht sagen möchte und sage, die haben Recht und die haben Unrecht. Also das sind, was wir hier haben, was hier vorliegen, sind relativ lineare Prognosen von Entwicklungen, ja, wo ich eine Grundskepsis habe, dass die eintreten, aber ich kann Ihnen nichts Besseres darlegen und sagen, die Prognose, die jetzt nur 20% oder 10% Beschäftigungsverlust in 20 Jahren ist, das ist die richtige, das wird so sein. Oder es kommt doch dieses schlimme Szenario zum Tragen. Ja? Da tue ich mich unheimlich schwer mit. Ja?
Nur zum Hintergrund meiner Frage. Also ich denke, wenn ich das richtig verstanden habe, prozentual ausgedrückt doppelt so hoch ist wie die Chance von Wachstumsraten, dann müsste das ja eigentlich ein ziemliches Alarmsignal für die Gewerkschaften sein, oder?
Nein, ist es auch. Also ist es definitiv. Also es ist nicht so, dass wir jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, da wird schon nichts passieren. Ja, das wird irgendwie so bleiben. Nein. Wir sind da wirklich sehr aufmerksam und wir tun da auch wirklich sehr aufmerksam aus unserer Sicht als wissenschaftlicher Arm sozusagen da auch zu scannen, was da die Wissenschaft bietet und versuchen das dann auch dementsprechend zu übersetzen. Ja. Bloß wir haben im Moment noch nicht so richtig den Punkt gefunden, wo wir sagen, das ist für uns jetzt das richtig plausible Szenario. Ich möchte nicht hier den Eindruck erwecken, als dass wir denken, ach, die Welle wird schon irgendwie drüber schwappen und am Ende des Tages kommen wir da gut bei rum. Ja. Also das möchte ich nicht. Ja.
Okay. Martina? Thank you.
die Arbeitnehmerschaft macht, dass man quasi eine Veranstaltung macht, dass auch wir haben hier einen Konflikt. Konfliktpotenzial ist hier und wir sind uns uneinig. Also basically, wir haben hier wirklich das Konfliktpotenzial, die Arbeitgeberseite nicht so, Arbeitnehmerseite eventuell so. Wenn bei euch irgendwas aufschlägt, wisst ihr, aha, es kann vielleicht dahin führen, dass wir auf Oberfläche eben einen Konflikt haben. Wird denn diese Transparenz geschaffen oder versucht man das eher zu vermeiden?
Ein heißes Thema, ja, weil, sagen wir mal, die schönen, die Freiheitsgrade, das nehmen wir ja wahr, sind ja meistens, die höheren Qualifikationen, die höheren Hierarchieebenen, ne, die dürfen zu Hause arbeiten, die haben sozusagen so die Freiheiten, während, die Shopfloor-Ebene, ne, Pflegepersonal, das Personal, das an der Maschine steht, hat das eben nicht. Und das ist doch immer wieder große Konflikte auch in Unternehmen, ne? Wenn es zum Beispiel um Betriebsvereinbarungen geht. Ich glaube, ich hoffe es, dass da die Betriebsräte das wirklich auch auf Betriebsversammlungen, also das ist der Anspruch und das würden wir denen auch immer raten, das natürlich transparent zu machen. Ja. Und natürlich ist immer Aufgabe, und das versuchen wir auch unseren Betriebsräten da nahezubringen, das möglichst für alle Beschäftigtengruppen zu tun. Dass es Beschäftigtengruppen geht, wo das vielleicht organisatorisch einfacher geht, ja, dahingestellt, ja, aber nichtsdestotrotz sollte es immer das Ziel sein, diese Flexibilitäten für alle Beschäftigungsgruppen zu machen. Oft, und das stellen wir auch fest, ist eben die Fantasie, gerade der Arbeitgeber da begrenzt, da heißt dann sehr schnell, ja, bei den Beschäftigten, das geht nicht, die sind eben in starren Schichtplänen und so weiter drin, das ist jetzt Vorgabe der Organisation, sonst läuft die Produktion nicht, können wir nicht machen, ja. Ist aber ein mühsames Tagesgeschäft, ja, unsere Betriebsräte. Ja. Ach, absolut. Absolut. Ja. Genau. Genau. Ja, also das ist absolut unsere Empfehlung und wie gesagt, wenn man da in die Handlungsleitfäden, die wir da für unsere Betriebsräte drin haben, steht das immer so drin. Ob die das letztendlich so umsetzen, ne, das ist eine Sache, die wird wirklich auf einer betrieblichen Ebene geregelt. Ja. Da können Tarifparteien mit Tarifverträgen können da einen Rahmen vorgeben, ja. Aber sozusagen das Playing Field ist hier der Betrieb. Und da wissen wir, dass da die Bandbreite riesengroß ist, wie das in der Realität umgesetzt wird. Das ist wirklich ein dickes Brett, das wir da bohren zu bohren haben.
Gut. Als Betriebsrat kann ich sagen, das ist wirklich ein schweres Thema. Für hier und
dann. Ja, gut, das auch erstmal vielen Dank. Also was ich so einen ganzen Tag ein bisschen vermisst habe, gegeben ist, dass ich als Nichtvermögender, aber das ist eben das Entscheidende daran, also wer viel Geld hat, der lebt ja in der besten aller Welten, der ist nicht Kapitaleigner. Aber wenn man eben als Nichtkapitaleigner übernehmen will, muss ich meine eigene Verwertbarkeit unter Beweis stellen. Und dieser Druck und die Anstrengungen, die eben dafür erforderlich sind, um die eigene Verwertbarkeit auch eben zu machen, das ist ja mittlerweile auf dem Niveau angelangt, dass wir sehen, dass ja ein im medizinischen Bereich, wie viele Menschen das einfach nicht mehr schaffen und ausbrennen und alles. Und ich kann jetzt in dem, was vorgetragen wurde, was also Position der Gewerkschaften ist, also bisher jetzt keinen Ansatz erkennen, diese diese grundsätzliche Frage überhaupt mal anzugehen. Weil vielleicht war das jetzt nicht der Rahmen dafür, aber irgendwo vermisse ich das.
Gut, vielleicht können wir das Thema später in Arbeitsgruppen nochmal vertiefen. Hier war noch eine Frage.
Ich wollte mal fragen, bei den möglichen aufgezeichneten Entwicklungen, welchen Stellenwert das Grundeinkommen bei den Gewerkschaften überhaupt hat, oder ist das überhaupt ein Thema für die Gewerkschaften? Bei diesen möglichen Entwicklungen, vor allem Arbeitsfreisetzung, wie das so schön heute heißt,
Wollen wir noch sammeln oder soll ich gleich darauf antworten? Oder?
Ja, wir können noch sammeln.
Achso, ja, gut, aber dann.
Gut. Hat der aber hier vorne eine Frage?
Da kann ich gleich mal, weil das hängt da so ein bisschen auch mit zusammen.
Ja.
Meine Frage ist vielleicht mehr eine Anmerkung. Mir ist aufgefallen während des Vortrags, dass auch hier die Tendenz ist, wir werden überhäuft von einer Art Naturgewalt. Ja? Oder von Wellen von Naturgewalten. Jetzt ist es aber so, dass die Industrie 4.0, die 3.0 und die Vorgänger, das sind ja menschengemachte Prozesse. Und ich möchte doch gerne mal etwas dazu hören, wo soll die Reise denn hingehen? Wir werden ständig mit der Frage konfrontiert, wie wollen wir gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich leben, wie wollen wir unsere Leben gestalten. Gleichzeitig überrollen uns diese Wellen quasi als alternativlose Stürme, Tornados, und dennoch sind diese Tornados menschengemacht. Und insofern bin ich sehr irritiert, weil so viele Menschen auf der Strecke bleiben, unglücklich gemacht werden. Was ist der Endzweck des Ganzen? Und dazu möchte ich bitte schön schon etwas Klares hören.
Mhm. Noch eine dritte Frage und dann können wir in Antworten kommen. Sie haben sich gemeldet.
Ja, also das schließt sich ein bisschen da an. Ich geht aber auch in eine andere Richtung. Also vorhin wurde über Beschäftigung gesprochen. Und das scheint mir jetzt auch aus Sicht der Gewerkschaft so eine Art Fetisch zu sein. Man kann sich ja eben auch in der Geschichte der Arbeiterbewegung hat es das ja gegeben, schon bei Marx, dass man sich denkt, wie kommt man denn durch technische Entwicklung auch in ein gesellschaftliches Stadium, in dem man gar nicht mehr in der herkömmlichen Weise arbeiten muss, sondern freier. Und ich möchte gerne wissen, was da die gewerkschaftliche Position ist, ob das einbezogen wird. Was ich nie verstanden habe, das ist eine Sachfrage zu einer der letzten Folien, wieso haben die 81% der mittleren Angestellten sich am meisten von der Digitalisierung negativ beeinflusst gefühlt? Habe ich einfach gesagt.
Okay.
Gut.
Gut, genau, vielleicht ganz kurz 81%. Nee, das war eine Frage an die Betriebsräte. Welche Beschäftigtengruppen sind am stärksten betroffen? Und da haben 81% der Betriebsräte angegeben, bei ihnen im Unternehmen sind die mittleren Beschäftigtensegmente am stärksten negativ betroffen. Ja? Also das heißt nicht, dass 81% der mittleren Beschäftigten betroffen sind, sondern 81% der befragten Betriebsräte haben gesagt, in ihrem Unternehmen sind die am stärksten betroffen.
Sie haben dafür eine Erklärung, die habe ich nicht
verstanden. Ach, die Erklärung, warum das so ist. Weil das diejenigen Beschäftigungsgruppen ist, wo wir im Moment am stärksten das Rationalisierung- und Automatisierungspotenzial sehen. Und ich glaube, das kommt in vielen Unternehmen schon an. Dass Sachbearbeitungstätigkeiten, Dateneingabe und so weiter und so fort, dass das die Dinge sind, wo entweder an den Kunden verlagert werden, in die Wertschöpfungskette verlagert werden, die durch Programme ersetzt werden. Das ist unsere Interpretation des Ganzen. Wir konnten leider jetzt nicht so tief gehen. Das gibt die Befragung leider nicht her, um da wirklich jetzt die einzelnen Felder zu machen.
Also erstmal die ganzen.
Okay, gut.
Nee, wir haben drei Fragen und die drei Fragen sind jetzt erstmal beantwortet. Nee, wir machen jetzt erstmal die Antworten dieser drei Fragen.
Mhm. Das andere waren ja sehr, sehr grundsätzliche Fragen, also im Sinne, die kritische Nachfrage, sind mal da auch mit Skepsis verbunden, ist das, was da die Gewerkschaften sozusagen an Ansatz vertreten, ist das eigentlich überhaupt adäquat, um auf die Herausforderungen zu reagieren? Und das ist in der Tat, sage ich mal, für die deutschen Gewerkschaften ein Spagat. Weil es gibt ganz konkrete Gestaltungserfordernisse in Unternehmen. Ja, da wo die Kollegen berechtigterweise sagen, hier passiert was und hier das hat Einfluss auf unsere Arbeitsfelder, auf eine Beschäftigung, auch immer wirklich auch das Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Das wichtigste Problem der Beschäftigten ist, gibt es meinen Arbeitsplatz in ein paar Jahren noch? Also da gibt es Umfragen, die können immer sagen, das ist sozusagen das höchste Problem. Und deshalb, sage ich mal, ist sozusagen auch ein starker Fokus, all unsere Politik, letztendlich auch dann von uns als gewerkschaftsnahe Stiftung zu sagen, Erhalt von Beschäftigung, ja, das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Ob der einzelne Arbeitsplatz immer erhalten wird, das schaffen wir nicht. Aber zumindest über Weiterbildung, Transformation, Strukturwandel kriegen wir vielleicht andere Plätze im Unternehmen hin und am besten der Beschäftigte, der im Unternehmen ist, wird dann weiterqualifiziert und kann dann dort weiterarbeiten. Bedingungsloses Grundeinkommen, das ist sozusagen die Frage. Das ist im Moment innerhalb der Gewerkschaften kein Thema, wird auch wirklich, wirklich ganz kritisch gesehen. Also wir sind keine Vertreter von bedingungslosen Grundeinkommen. Wir glauben auch, dass wir da wirklich Gestaltungsansprüche auch aufgeben. Ja. Wir sehen dahinter sehr stark in Teilen auch neoliberal getriebene Konzepte. Ja. In Teilen, ich weiß, es gibt auch sehr von der linken Seite aus auch mit durchaus guten Argumenten, ja, aber es ist kein Programm und es ist kein Thema, wo wir dahinter stehen.
Müssen die Gewerkschaften
da
nicht aufpassen, dass sie
das verschlafen? Genau, es mag so sein, dass da vielleicht was verschlafen wird. Wir glauben aber trotzdem, dass die Arbeit, Klammer auf, vor allem auch Erwerbsarbeit, wirklich für die Menschen so wichtig und so zentral ist, ja, dass wir sozusagen und wir für die beschäftigten Arbeitnehmer sozusagen die Lobbyorganisation sind, dass wir das vertreten. Ja. Und ich glaube, da gibt es auch gute Gründe zu sagen, dass das bedingungslose Grundeinkommen eben nicht der goldene Weg ist, sondern dass wir eben andere Wege von unserer Seite aus auch bessere Wege empfinden werden. Ja. Soviel zum bedingungsloses Grundeinkommen. Dann eins darf man natürlich auch nicht vergessen, also Gewerkschaften werden immer noch als sehr mächtige gesellschaftliche Gruppe wahrgenommen, aber wir stellen halt im täglichen Doing fest, so mächtig sind wir nicht mehr. Wir können nicht immer so sagen, ja, wenn die Gewerkschaft sagt, dann springt die Politik. Nee, das ist nicht so. Wir haben sehr viel Macht verloren. Ja. Heute sind nur noch 40% der Beschäftigten in einem Betrieb mit Betriebsrat und noch viel weniger Beschäftigte mit einem Tarifvertrag. Ja. Also wir müssen uns wirklich da ins Auge gucken und sagen, wir haben nicht diese große gesellschaftspolitische Macht, haben wir nicht. Ja. So. Und deshalb ist das ein Ausdruck, was ich heute gesagt habe, ne, wirklich an diesen Gestaltungsfragen dran, wo wir noch können. Nichtsdestotrotz haben wir aber trotzdem auch Debatten und wir haben jetzt auch von der Hans-Böckler-Stiftung einen Ideenwettbewerb an Forschung angestoßen, wo es genau um so Fragen geht, wie ändern sich Machtverhältnisse in der Digitalisierung, also wirklich um so gesellschaftspolitische Fragen machen wir uns trotzdem Gedanken, aber wie gesagt, da sind wir noch.